Michael van Gerven reist mit mächtig Rückenwind zum World Matchplay nach Blackpool in dieser Woche. MVG mit einem unfassbar starken Wochenende bei der ersten Auflage des Poland Darts Masters in Warschau. Darüber sprechen wir heute hier bei Checkout und natürlich gibt es die große Matchplay-Vorschau.
Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1, abrufbar wie immer auf den gängigen Podcast-Plattformen und bei unseren Kollegen von Sport1. Es ist Montagabend, mein Name ist Kevin Schulte und erst einmal, sei gesagt, Christian Rüdiger wird bald, höchstwahrscheinlich Anfang August, vielleicht auch schon ein bisschen früher wieder dabei sein. Keine Sorge, wir haben uns nicht zerstritten wie Dimitri Vandenberg und Kim Halbrechts. Manch einer hat schon nachgefragt. Bis dahin hole ich mir hier anderweitig Verstärkung. Ihr kennt das Spiel, heute vertraue ich einmal mehr auf Micha Wattenberg, Gründer von My Dart Coach. Guten Tag, grüß dich, hi.
Ja, da bin ich wieder. Hallo Kevin, vielen Dank, dass ich heute wieder mit dabei sein darf. Es freut mich umso mehr, einmal hier Christian Rüdiger wieder vertreten zu dürfen und gut, dass ihr euch nicht zerstritten habt, aber man hat ja auch bei Demi und Kim gesehen, das kann dann auch wieder zum Positiven führen. Ihr müsstet nur gemeinsam wieder Dart spielen.
Das stimmt, temporär kann das zum Positiven wieder führen, aber wie ich jetzt auch in der belgischen Presse gelesen habe, ist die ganze Sache noch weit weg von ausgestanden. Also seit dem World Cup sollen Kim und Dimitri auch nicht mehr miteinander gesprochen haben. Also die große Aussprache, die wartet da noch. Mal schauen, wie das vonstatten geht. Gut, dass sowas jetzt nicht vor mir liegt, vor mir und Christian, also da ist alles gut, das hat private Gründe, wir werden aber bald hier wieder zusammen auch vor dem Podcast-Mikro auftauchen und zu hören sein. Ganz grundsätzlich gilt natürlich wie immer, wem dieser Podcast gefällt, hinterlässt bitte 5 Sterne bei Apple, bei Spotify, das wäre ganz fantastisch und wer uns unterstützen mag, das geht ab 1 Euro im Monat, im Gegenzug bekommt ihr dafür diesen Podcast immer garantiert werbefrei, schaut gerne bei Patreon vorbei. Ich würde sagen, genug der Vorrede. Micha, wir haben einiges vor heute. Zunächst der Blick aufs vergangene Wochenende, auf das Poland Darts Masters. Freitag und Samstag war die PDC erstmal zu Gast in Polen. 4. Turnier der World Series in diesem Jahr. Der neue Standort, würde ich erstmal sagen, hat sich bewährt, oder? Wie fällt dein grundsätzliches Fazit aus, bevor wir jetzt vor allen Dingen Michael van Gerven huldigen werden?
Also das Wochenende war klasse. Es wurde jetzt auch Zeit, dass dieses Event in Polen stattfindet. Und ich würde mal sagen, das Event war ein voller Erfolg, sowohl spielerisch als auch publikumstechnisch. Das Event ist dort, glaube ich, unwahrscheinlich gut angekommen. Und deswegen hat die PDC ja auch jetzt schon das Event für 2024 in Polen wieder einmal confirmed. Also dass wir dort wieder hin zurückkehren. Ich fand, es war ein tolles Event, hatte viele Highlights, insbesondere natürlich von dem Mann in Grün. Das ist natürlich klar. Also ich möchte wissen, wo er seine Zahnspange her hat und dann auch gerne so eine bekommen, wenn man danach so anfängt, da zu spielen. Nein, Spaß beiseite, aber es war wirklich ein sehr, sehr gutes Event. Natürlich gab es auch wieder so die ein oder andere kleine Kontroverse mit dem Publikum, aber das ist die altbekannte Leier, egal wo Dart auf der Welt gerade stattfindet, aber an sich wirklich ein klasse Event, das unwahrscheinlich gut unterhalten hat.
Gut, dass du sagst, Stichwort Publikum, das fand ich auch extrem, gerade beim Match zwischen Ratajski und Cross, also das rehabilitiert dann auch so ein bisschen vielleicht das ein oder andere deutsche Publikum in der Vergangenheit. Es gibt ja häufig dann irgendwie so diese Debatten und viele sagen auch, ja irgendwie ist das Publikum in Deutschland so viel schlimmer als anderswo und da würde ich jetzt erstmal konstatieren, zeigt das Poland Darts Masters, dass man das definitiv jetzt nicht so von einem Austragungsland abhängig machen darf.
Nein, ich glaube, das ist wirklich egal, wo du auf der Welt gerade hinschaust. Natürlich gibt es das ein oder andere Land oder auch das ein oder andere Event, wo das Ganze noch ein bisschen besser ankommt, wo generell mehr Spieler unterstützt werden oder beziehungsweise weniger Spieler ausgepfiffen werden. Da gibt es natürlich dann auch mal Unterschiede in der World Series. Natürlich, ob du in die USA schaust, nach Australien oder eben nach Polen. Aber es ist, ja, wie man hier auch gesehen hat, nicht nur immer das deutsche Publikum oder auch nicht immer nur, weiß ich nicht, das ungarische Publikum oder das englische Publikum, sondern es gibt das eigentlich eben überall und es gehört mittlerweile leider in Anführungsstrichen fast zum Dart dazu.
Ansonsten darüber hinaus muss ich aber sagen, gerade für so ein World Series Event, da geht es ja jetzt auch nur in Anführungsstrichen um relativ wenig Preisgeld für die Topstars, die sind größere Summen gewohnt. Ich finde es dann ehrlich gesagt auch mal eine schöne Abwechslung, auch mal dann tatsächlich so eine Crowd zu erleben, ne, wo dann irgendwie ganz offensichtlich ist, es ist jetzt ein richtig, richtig schwieriger Gang für denjenigen, der den gegen den Lokalmatador aus Polen dort antritt. Mal kann man das auch so akzeptieren. Es ist dann halt mitunter in einzelnen Momenten dann so extrem gewesen, dass dann eben die Einzelnen, die dann noch durchpfeifen, noch über diesen Geräuschteppich hinweg, dass es das natürlich dann ein bisschen unsportlich macht und dann dementsprechend zum Beispiel, wo wir bei Rob Cross sind, ja ihn auch so ein bisschen unzufrieden zurücklassen. Das kann man dann auch verstehen. Aber irgendwie, also ich habe mich manchmal an so eine Fußballatmosphäre erinnert gefühlt und bin auch ehrlich, kann das gar nicht alles ganz nur schlecht finden, wenn ich ehrlich bin. Also besser als so eine Crowd, wo jetzt irgendwie gar nichts passiert.
Ja, es heizt natürlich auch einfach die ganze Situation nochmal so ein bisschen an. Das muss man natürlich sagen. Also natürlich, Sport sind immer Emotionen und der Sport lebt ja auch von Spielern, an denen man sich reiben kann. Und das Reiben an den Spielern funktioniert natürlich auch nur, wenn sich das Publikum daran reibt. Und das ist an diesem Wochenende auf jeden Fall auch geschehen. An manchen Stellen vielleicht ein bisschen drüber, aber das Publikum war dann auch wieder relativ vielseitig. Also wir müssen das ja jetzt nicht nur auf die Pfiffe reduzieren. Dann gab es ja auch Szenen, wo sie auf Polnisch für Dimitri Vandenberg Happy Birthday gesungen haben. Das ist natürlich auch eine klasse Sache. Oder dann, weiß ich nicht, später in der Abendsession sah das gefühlt eher aus wie auf dem Helene Fischer-Konzert, als alle da die Handys rausgeholt haben und von rechts nach links geschwenkt haben. Also es war auf jeden Fall ein vielseitiges Event und hat wieder die ein oder andere Story gebracht und war klasse für ein World Series Event. Gutes Wochenende.
Ja, und eine ganz fette Story geschrieben hat auf jeden Fall der Turniersieger Michael van Gerven. Da müssen wir natürlich jetzt en Detail drüber sprechen, denn das war nicht einfach nur in Anführungsstrichen Turniersieg. Das war ein richtig dickes Ding. Also gefühlt hat er ja in jedem zweiten oder dritten Leck einen Elf-Data geworfen. Man kann, denke ich, nach diesen zwei Tagen mit Fug und Recht behaupten, dass das eines der besten Turniere insgesamt von einem Spieler jemals war, oder?
Ja, definitiv. Also das war eine pure Machtdemonstration in Grün, würde ich mal sagen. Van Gerven, der hier, glaube ich, ungefähr 107 Punkte im Wochenendschnitt spielt. Und dabei war ja noch in Anführungsstrichen das eine Spiel gegen Adam Gavlas mit nur 99 oder 98 Punkten, was es dann am Ende war. Also gerade in den Spielen gegen Luke Humphries und auch gegen Michael Smith und im Finale gegen Dimitri Vandenberg. Das war Van Gerven Prime Nonplusultra, wie man ihn auch 2016 nicht immer gesehen hat.
Vor allen Dingen war es komplett ohne Schwäche, ne? Also abgesehen von diesem Spiel gegen Gavlas, es war der einzige Moment am Wochenende, wo er so ein bisschen Probleme hatte. Die Anfangsphase hat der Tscheche tatsächlich ja ganz, ganz ordentlich bestritten. Er lag 3-1 in Führung. Danach gingen dann 5 Lecks in Folge an Michael van Gerven, aber dann am Samstag war es ja wirklich diese Machtdemonstration in Grün. 110er Average gegen Luke Humphries plus eine 85% Doppelquote, 6 von 7, dann 104 im Average gegen Michael Smith, 113 im Finale gegen Dimitri Vandenberg in einem Race to Eight Match. Also wie kompromisslos Michael van Gerven gespielt hat, mit welchem Selbstverständnis und das nach dieser Zahnoperation und nach diesen eher schwierigen Wochen, also er war ja selbst überrascht und das will was heißen.
Ja, also er hat da wieder mal unwahrscheinlich einen rausgehauen. Auch gerade das Spiel gegen Michael Smith war, glaube ich, relativ entscheidend, weil der ja vorher noch gesagt hatte, er möchte das Turnier unbedingt gewinnen in der ersten Ausgabe im Heimatland seiner Frau. Ja, aber da hat Van Gerven sowohl ihm als auch dem Geburtstagskind Dimitri Vandenberg einen Strich durch die Rechnung gemacht und wirklich ohne Schwäche durchgezogen. Also wir hatten das ja von Van Gerven immer schon wieder mal, dass er bei solchen Turnieren ein, zwei sehr, sehr gute Spiele spielt und dann aber irgendwie ein bisschen nachlässt oder so noch mal im Finale ein bisschen die Kraft ausgeht, was auch immer. Aber jetzt in diesem Finalspiel auch, da hat er wirklich dann ja noch mal einen draufgesetzt mit 113 Punkten. Das musst du ja erst mal machen. Also das war wirklich eine reine Machtdemonstration. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Für Dimitri Vandenberg bedeutete die Finalniederlage gegen Michael van Gerven dann auch ja eine Fortsetzung dieser schwarzen Serie. Also Dimitri Vandenberg jetzt seit ja gut 5 Jahren ohne Sieg gegen Michael van Gerven insgesamt. Erst ein Spiel gewonnen und das fand in der Arena auf Schalke statt. World Series Event müsste 2018 gewesen sein. Da hat Dimitri Vandenberg Michael van Gerven geschlagen. Also außerhalb der Arena auf Schalke kann Dimitri Vandenberg weiterhin nicht gegen MVG gewinnen. Das ist schon eine wilde Statistik. Statistik. Also das ist tatsächlich das absolute Kryptonit für Dimitri Vandenberg.
Ja, ich glaube, es ist ein Zeichen für die PDC Europe, wo vielleicht mal wieder ein World Series Event eingeführt werden sollte, wenn Dimitri Vandenberg nochmal ein Spiel gegen Michael van Gerwen gewinnen sollte.
Ja, tatsächlich. Also bei Schalke in der Arena, da scheint es gut gelaufen zu sein für ihn damals. Aber das war ja auch eine einmalige Geschichte. Also seitdem muss er jetzt tatsächlich in anderen Locations irgendwie einen Weg finden, um Michael van Gerwen zu schlagen. Und es war ja tatsächlich auch Dimitri Vandenberg Prime an diesem Wochenende, muss man sagen. Also was will er denn noch machen? Er kam nicht in die Nähe eines Sieges und war trotzdem richtig gut unterwegs, hat insgesamt ein tolles Wochenende gespielt. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet, dass wir Dimitri Vandenberg im Finale sehen würden, gerade vor dem Halbfinale gegen Gavin Price.
Ja, also Dimitri Vandenberg hat so ein bisschen Schwung wieder jetzt mit rausgenommen aus dem World Cup, glaube ich. Ich denke mal, dass ihm das gut getan hat und ich muss sagen, schon so ein bisschen Knackpunkt war für mich das Spiel gegen Christoph Ratajski, weil da habe ich persönlich Christoph Ratajski vor dem Spiel eigentlich sogar einen Ticken weiter vorne gesehen. Nicht nur aufgrund der Leistung im Jahr bislang, sondern auch aufgrund des Spielens vor heimischem Publikum etc. Und ja, Dimitri Vandenberg hat aber so ganz solide Ende 90 die ganze Zeit seinen Stiefel durchgespielt, war dann auch immer da, wenn er musste und hat sich auch durch enge Momente durchgekämpft. Also stand bei diesem Turnier auch verdient im Finale dann gegen Michael van Gerwen.
Ja, und in dem Halbfinale gegen Gavin Price war es am Ende ein sehr, sehr stabiler Decider von Dimitri Vandenberg, während von Gavin Price gar kein Gegendruck kam. Also der stand nicht mal im Finish-Bereich, als Dimitri Vandenberg dann gecheckt hat, ich glaube in 14 Darts oder so. Also das war dann hinten raus in diesem Entscheidungsleck eine klare Geschichte zugunsten von Dimi. Ansonsten, du hast gerade Christoph Ratajski angesprochen. Wir haben ja auch nicht sportlich schon mal kurz ihn erwähnt. Er hatte dieses Match gegen Rob Cross, ist als einziger Spieler der lokalen Starter durch die erste Runde gekommen und durfte dementsprechend dann am Samstag nochmal ran. Ja, gegen Dimitri Vandenberg, ich habe auch gedacht, das könnte genau das richtige Los jetzt sozusagen nochmal sein, um vielleicht sogar ins Halbfinale einzuziehen. Christoph Ratajski, gutes Wochenende. Wichtig für ihn, glaube ich, dass er dann auch diese erste Runde übersteht, denn es war ja auch für ihn logischerweise dann erstmals ein Heimspiel.
Ja, das ist für ihn wahrscheinlich auch sicherlich ein richtig schönes Gefühl, dort das erste Mal vor heimischem Publikum spielen zu dürfen und aus dem Teilnehmerfeld von den lokalen Matadoren war er natürlich auch schon das Aushängeschild, das ist natürlich klar und im Viertelfinale, wenn du dir halt mal anschaust, wer da sonst noch im Viertelfinale steht, ich glaube, da hat sich ein Christoph Ratajski schon gedacht, ja, okay, Dimitri Vandenberg, das ist eigentlich schon ein Los, den kann ich packen, also natürlich Christoph Ratajski kann jeden packen, insbesondere in der Form, in der er momentan ist, auch ein bisschen underrated momentan, aber es ist halt kein Price, kein Smith, kein Van Gerwen, kein Humphreys, von denen die jetzt sonst noch mit am Start sind, da wäre was drinne gewesen und dann hätte ich ihm vielleicht auch hier einen tieferen Run zugetraut bei diesem Turnier.
Was sagst du ansonsten zu den Startern aus Polen, aus Kroatien, Tschechien, Ungarn? Ist dir noch irgendeiner besonders aufgefallen? Möchtest du noch irgendwas zu irgendeinem sagen oder keine besonderen Vorkommnisse sozusagen?
Also mir ist jetzt keiner so besonders aufgefallen, muss ich sagen. Ich habe auch nicht alle Spiele am Freitag gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber auch wenn ich hier jetzt auf die Ergebnisse schaue, natürlich, das sind vieles Namen, die man auch schon gehört hat, die man natürlich auch regelmäßig auf der Tour sieht mit Karel Cetacek, Boris Kretschmer, Radek Saganski, Adam Gavlas und dann Waschlawski und Major, die mir jetzt vorher noch nicht so viel gesagt haben, außer dass man die Namen vielleicht mal irgendwo gelesen hat. An sich war es ein gutes Teilnehmerfeld. Es hat auf jeden Fall unterhalten, aber das Kontrahententeilnehmerfeld war jetzt natürlich nicht so stark wie beispielsweise beim US Darts Masters in meinen Augen. Auch wenn die Tourspieler hier natürlich vielleicht auch noch etwas mehr hätten abliefern können, als sie es gemacht haben, da der ein oder andere davon ja auch den ein oder anderen großen Namen bei den Players Championship Turnieren auf der Pro Tour das ein oder andere Mal auch ärgert, wenn ich da gerade mal an einen Christoph Kaczuk oder Radek Saganski denke.
Ja, finde ich nämlich auch. Also nominell finde ich, ist das ein verdammt starkes Contenderfeld eigentlich. Aber gerade Christoph Kaczuk, Radek Saganski haben nicht ansatzweise das gezeigt, was sie jetzt zuletzt haben zeigen können. Gerade Christoph Kaczuk, der ja zusammen mit Ratajski dann beim World Cup auch für diesen Weltrekord gesorgt hat. Also das war weit weg jetzt von dem Niveau, was er gegen Michael Smith gespielt hat. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, Lukas Waschlawski fand ich tatsächlich am beeindruckendsten. Am Ende stehen ja zwar nur nur 83 im Average, aber für einen Spieler seiner Güteklasse tatsächlich anders als jetzt irgendwie ein Schukera, Jaganski, Schmar und wie sie alle heißen. Völlig unbekannt, kommt da hin, spielt gegen Gervin Price, liegt schnell 3-0 hinten und hat dann sogar Chancen zum 3-3. Also er hätte dieses Match sogar auf seine Seite bringen können. Hat mich echt überzeugt, fand ich respektabel durchaus. Also gerade, ich glaube, die ersten zwei Würfe auf dem Doppelfeld, beide sofort drin, unter Druck dann auch. Das war nicht ganz so schlecht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir aber, denke ich, ausreichend über Warschau gesprochen. Du sagst, freust dich auf 2024, kann man mal machen. Kann man wahrscheinlich auch mal für so ein verlängertes Wochenende einfach mal hin nach Warschau. Ist ja auch keine ganz schlechte Stadt.
Ist das ein Angebot?
Boah, jetzt komme ich hier in die sogenannte Bredouille. Aber ich sag mal so, ich wohne ja in Berlin. Vielleicht machen wir das mal irgendwann.
Ja, warum nicht? Also,
es ist ja nicht weit.
Es gibt definitiv schlechtere Events, die wir uns aussuchen könnten.
Ja, ich war nämlich immer noch nicht in Warschau und das ist irgendwie ein Skandal, weil es ist so nah dran hier von Berlin aus. Aber vielleicht wäre das mal ein Anlass.
Definitiv.
Sehr gut. Wo ich auf jeden Fall keine Einladung aussprechen werde, ist bezogen auf die nächsten beiden World Series Events. Die finden nämlich in Neuseeland und Australien statt. Das ist, glaube ich, dann eine etwas kompliziertere Anreise. Also die World Series kehrt ja zurück im August mit diesen zwei Turnieren. Dann gibt es hinten raus noch die World Series Finals. Aber erstmal war es dann jetzt das mit den World Series für diesen Monat. Wir wollen aber trotzdem nochmal eben ganz kurz auf sonstige Themen des vergangenen Wochenendes sprechen. Das würde ich mal auch in der Kürze abhandeln. Einmal wären wir dann nämlich in Australien. Darren Penhall hat sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Ist ja ein in Australien lebender Engländer, muss man sagen, der immer mal wieder gependelt ist in seinem Leben. Mittlerweile ist er aber wieder in Australien und hat sich jetzt nach Marco Cantele für die WM 2024 qualifiziert. Darren Penhall, der war ja auch mal auf der European Tour. Sagt er dir was oder wie blickst du drauf?
Namenstechnisch sagt er mir auf jeden Fall was. Den Namen hat man das ein oder andere Mal schon gehört. Ja, ich würde sagen, Glückwunsch nach Australien für die frühzeitige Qualifikation dann für die WM im Ali Pally. Wie gesagt, du hast es eben schon angesprochen, der zweite Teilnehmer, der jetzt fix feststeht, abgesehen von den Spielern der Weltrangliste, die rechnerisch nicht mehr rausfallen können. Also von daher Glückwunsch nach Australien und da können wir uns auf Darren Penhall im Ali Pally freuen.
Und die WM wird stattfinden vom 15. Dezember bis 3. Januar. Das sind die gleichen Daten wie im Vorjahr. Das ist jetzt im Zuge des neuen Titelsponsorings der Information, die da heute rauskam, am Montag auch bekannt gegeben worden. Es steht jetzt fest, es wird nicht mehr die Kazoo World Darts Championship sein, sondern die Paddy Power World Darts Championship. Das kommt natürlich namenstechnisch, ich sage bewusst nur namenstechnisch, nicht an den mydieselclaim.com World Cup of Darts ran. Aber es wird sich dadurch natürlich wieder deutlich was verändern. Also die Bühne wird vielleicht jetzt eher grün werden.
Ja, es ist auf jeden Fall Zeit, sich jetzt wieder einen Farbfernseher anzuschaffen, weil die WM in Schwarz-Weiß kann man jetzt nicht mehr schauen. Und zwar Kazoo ist da jetzt weg und ich bin auf jeden Fall gespannt auf eine grüne Bühne und wie das dann vielleicht auch mit Michael van Gerven und seiner ganzen Stimmung beim Walk-On harmonieren wird. Ich bin noch nicht so ganz festgefahren mit meiner Meinung. Ich habe sie noch nicht so ganz gefunden, wie ich das halten soll, rein farbtechnisch. Natürlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und eigentlich am liebsten hätte ich gerne wieder die blau-gelbe Bühne von William Hill zurück. Das ist natürlich klar, aber ja, ich könnte mir das in Grün auch durchaus vorstellen. Das könnte was haben. Muss man dann natürlich schauen, wie es letztendlich aussehen wird. Aber ist natürlich noch eine ganz lustige Sache, dass wir heute Morgen nochmal gesprochen hatten und du zu mir gesagt hattest, die PDC könnte doch jetzt endlich mal die WM terminieren. Und zack, sind die Termine raus für deinen Kurzurlaub über die, ja, über das Neujahr nach London, oder?
Ja, ein Urlaub ist es ja nicht, ne? Ich bin ja da hart am Arbeiten. nein, aber also, ich freue mich natürlich massiv darauf und es ist natürlich auch ein bisschen Urlaub vom Arbeitsalltag, sagen wir es so, ne? Aber gerade nach dem vergangenen Jahr, den insgesamt 9 Tagen dort oder 7 Turniertagen waren es, macht das natürlich Lust auf mehr und ich bin sehr gespannt dann auch, wie die Bühne aussehen wird in diesem Jahr. Also wird sie vermutlich grün sein. Gut, ich habe noch einen anderen Punkt hier auf meiner Liste und zwar, es hat ja der WDF Europe Youth Cup stattgefunden und da müssen wir aus deutscher Sicht mal kurz drüber sprechen, denn der 16 Jahre junge Jorik Hofgens hat sich tatsächlich den Einzeltitel bei den Junioren gesichert gegen Thomas Banks im Finale und den haben wir bei den UK Open schon auf der Hauptbühne gegen Gervin Price gesehen, also richtig dicker Erfolg für Jorik Hofgens.
Ja, Glückwunsch nach NRW. Jorik Hofgens gewinnt dieses Turnier und es wird ja immer so ein bisschen gesagt, dass bei diesem Turnier das ein oder andere Talent früher schon mal gespielt und gewonnen hat. Unter anderem ist ja auch Michael van Gerwen in dieser Rangliste drinne von den Siegern dieses Turniers. Und man kann nur schauen, was in der Zukunft noch von Jorik Hofgens zu erwarten ist. Auf jeden Fall ein großes Talent und mit diesem Titel hat er seine starke Form im Moment bestätigt. Und wie gesagt, Glückwunsch an Jorik Hofgens zum Gewinn dieses Titels.
Ja, und du hast einen Ex-Champion dieses Turniers angesprochen, Michael van Gerwen, und er wird jetzt natürlich nochmal Großthema sein, denn ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zum Hauptthema dieser Folge, zur Vorschau auf das World Matchplay. Es wird stattfinden vom Samstag, den 15. Juli, bis Sonntag, den 23. Juli. Also es wird wieder eine richtig, richtig schöne Darts-Woche in den Winter Gardens, diesen traditionsreichen Winter Gardens in Blackpool. Wir haben die Auslosung in der letzten Folge noch nicht drin gehabt. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt aber mal tatsächlich anhand der Auslosung das Teilnehmerfeld durch und ich würde einfach sagen, wir schauen uns mal so ja, Achtel für Achtel einfach an. Also wir können ja einfach ganz normal oben anfangen. Wir haben den Bullyboy Michael Smith an Position 1. Er wird gegen Steve Beaton in einem kleinen Generationenduell antreten und dann haben wir die 16 der Welt, James Wade, so gerade noch gesetzt gegen Chris Doby. Ein Engländer sicher im Viertelfinale, das wissen wir schon jetzt.
Ja, es ist auf den ersten Blick natürlich vielleicht ein eindeutiges Stückchen des Turnierbaums, aber in meinen Augen ist es das eigentlich nicht, gerade nach der starken Form von James Wade beim letzten European Tour Wochenende. Erst einmal ist es natürlich schön, dass Steve Beaton hier mit am Start ist bei dem World Matchplay, dass er seine, wievielte Teilnahme ist es? Du weißt es bestimmt, hier feiern darf. Aber ich sehe da trotzdem in diesem Spiel dann Michael Smith ganz klar vorne. Freue mich da auf jeden Fall aber auf ein gutes, schnörkelloses und schnelles Spiel. Und bei James Wade gegen Chris Doby kann es natürlich auch ein spannendes Spiel werden. Chris Doby hat auch in diesem Jahr immer wieder gezeigt, natürlich auch mit dem Masters-Sieg und in der Premier League, dass er einen richtig, richtig guten Fall spielen kann. Da sehe ich aber trotzdem James Wade dann nochmal ein Stückchen weiter vorne aufgrund der starken Formverbesserung. Und was dann im Achtelfinale passiert zwischen Michael Smith und James Wade, ich würde sagen, da liegen alle Karten noch ungemischt offen auf dem Tisch.
Also ganz kurz Nachtrag, Steve Beaton, 22. Mal dabei beim World Matchplay, das erste Mal seit 2020, also tatsächlich eine Rückkehr, die auch eher, wie soll ich sagen, überraschend kommt, ne? Also haben ihm jetzt glaube ich auch nicht mehr alle zugetraut, dass Steve Beaton nochmal so krass wirklich auf der Tour performt, konstant gut.
Ja, habe ich auch nicht gedacht, aber die Form spricht da auf jeden Fall für ihn, ist schön, dass man den Bronze Adonis hier jetzt wieder sehen kann, aber sei ehrlich, du musst es genauso googeln, wie ich es hätte machen müssen und warst nur schneller.
Ich bin froh, dass du noch zwei, drei Sätze an deinen Take drangehangen hast. Deswegen hatte ich genug Zeit, hier händisch durchzusehen, wie oft denn Steve Beaton dabei gewesen ist in seiner Karriere. Genau, er wird spielen gegen den Bullyboy. Du hast es angesprochen, das wird ein schnelles, schnörkelloses Spiel. Ich glaube aber ein einseitiges Duell. Also da sehe ich wirklich tatsächlich keine Chance für Beaton, da ein großes Upset hinzubiegen. Im Achtelfinale Michael Smith dann gegen Wade oder Doby. Ich glaube, James Wade ist die große Unbekannte. Wenn er wirklich so spielen sollte, ansatzweise, wie zuletzt auf der European Tour, dann kann er richtig weit kommen. Ne? Aber das will ich auch erst noch sehen, ne? Weil dafür war es jetzt auch in den letzten Jahren zu wenig konstant.
Ja, wir können da bestimmt ja nachher nochmal ein paar kleine Calls abgeben hier, wenn wir uns dann einmal durch den Turnierbaum durchgearbeitet haben. Und dann schauen wir mal, wie weit du James Wade vorne siehst.
Schauen wir jetzt erstmal auf die Position 8 der Setzliste. Das ist Danny Noppert, der wird spielen gegen Martin Schindler. Und dann haben wir die 9, Nathan Aspinall gegen Christoph Ratajski. Ein sehr, sehr interessantes Segment, finde ich. Gerade auch, weil kein richtiger Favorit zu erkennen ist. Also Martin Schindler natürlich jetzt von der Rangliste von allen vier Spielern der Schwächste. Aber das erzählt ja auch nur die halbe Wahrheit. Also es hätte auch für ihn schlechter kommen können. Ne?
Ja, also das ist natürlich definitiv ein Los, wo man sagt, das hätte schlechter oder deutlich stärker kommen können. In diesem Bereich des Turnierbaums ist es wahrscheinlich ausgeglichen wie in fast keinem anderen Bereich. Ist natürlich auch immer, wenn man im Turnierbaum schaut, wenn die 8 dann quasi später gegen die 9 spielt, da ist man genau in der Mitte von der Setzliste. Ja, ich sage mal so, für Martin Schindler ist da auf jeden Fall was drinne. Hätte er gegen Danny Noppert Richtung Ende des letzten Jahres spielen müssen, hätte ich gesagt, da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber jetzt momentan sage ich, da ist auf jeden Fall was möglich. Martin hat auch in diesem Jahr schon gezeigt, dass er auf der Bühne gut performen kann. Aber es war halt auch immer noch ein bisschen ein Auf und Ab. Es bleibt fraglich, in welcher Form Martin Schindler und Danny Noppert wirklich letztendlich auflaufen werden. In diesem Spiel ist alles drinne. Vielleicht ein 50-50-Spiel, vielleicht ein bisschen 55-45 zugunsten von Danny Noppert, aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Und dann noch das zweite Spiel, Nathan Espinel gegen Christoph Ratajski, freue ich mich schon sehr. Ich persönlich habe in diesem Spiel einen relativ klaren Favoriten, aber es kann wirklich ein sehr hochklassiges Spiel werden. Aber wie siehst du das denn? Wen siehst du in diesem Spiel vorne?
Ich habe das Gefühl, dass Ratajski tatsächlich ein sehr, sehr undankbares Los für Nathan Espinel konkret sein kann, weil der Wurfrhythmus vielleicht auch jetzt nicht das ist, was irgendwie Nathan Espinel unbedingt braucht. Und Ratajskis Form, du hast es schon vor ein paar Minuten angesprochen, als wir über Polen gesprochen haben, die ist richtig gut. Also er ist aktuell underrated. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Ratajski hier auch irgendwie mit 12-10 durchgeht, würde es aber tatsächlich so von der Gesamtgemengelage dann ähnlich sehen wie bei Noppert Schindler, ganz knapp 55-45 für den gesetzten Spieler. Und trotzdem glaube ich, ist hier tatsächlich das Überraschungspotenzial in Anführungsstrichen so groß wie in wenigen anderen Spielen.
Ich würde auch sagen, dass in dieser Partie Überraschungspotenzial drinne ist, aber ich sehe Nathan Espinel tatsächlich noch ein bisschen klarer vorne. Christoph Ratajski spielt ein sehr, sehr gutes Jahr bislang. Jetzt gut, beim Poland Darts Masters war es nicht so berauschend, aber das jetzt mal ausgeklammert, ist eine besondere Situation, das erste Mal vor heimischem Publikum und so weiter. Aber ich würde Nathan Espinel hier schon noch ein bisschen deutlicher weiter vorne sehen. Ich habe die Tage irgendwo eine Statistik gelesen. Ich werfe jetzt hier ein bisschen gefährliches Halbwissen in den Raum. Ich glaube, Nathan Espinel war beteiligt oder hat 4 der 5 höchsten TV-Averages in diesem Jahr gespielt. Das ist das, was ich gelesen habe und ja, wir sprechen da bestimmt nachher nochmal drüber, aber ich sehe Nathan Espinel bei diesem Turnier ganz weit vorne. Habe ich so ein Gefühl.
Ja, ich meine Nathan Espinel, wenn wir uns die letzten 12 Monate mal anschauen, also wenn wir jetzt einfach hier mal so ein Jahr zurückgehen. Ich meine, er stand im Grand Slam Finale, er hat das Grand Prix Finale gespielt gegen Michael van Gerven, also bis auf das WM-Ergebnis, was aber auch so ein bisschen täuscht, weil er hat einfach gegen Josh Rock sehr früh spielen müssen. Das war ein Mega-Match, da musste einer rausgehen. Nathan Espinel eigentlich seit Monaten richtig, richtig stark in Form. Ne? Und tatsächlich, vielleicht ist auch im Matchplay jetzt hier ein ganz, ganz tiefer Run erneut bis ins Finale möglich. Also zuzutrauen ist es ihm alle Male und traue ich ihm deutlich mehr zu, als jetzt zum Beispiel auch einem Danny Noppert, der jetzt hier in der Setzliste an 8 gesetzt ist, aber da glaube ich auch, also das kann auch gegen Martin Schindler schon zu Ende sein, weil um da auch noch was zu sagen, ich habe das Gefühl, dass Schindler mit seinem Spiel, mit seiner Art zu spielen, teilweise auch sehr emotional und so, wenn ihm da irgendwie in der ersten Phase bis zur ersten Pause so ein richtig geiler Moment gelingt, mit dem er Noppert so ein bisschen ins Nachdenken bringt, dann glaube ich, ist Danny Noppert tatsächlich ein Gegner wie gemalt für Martin Schindler und seine Art zu spielen. Ich glaube, dann kann er tatsächlich hier in die zweite Runde kommen.
Ja, ich glaube, dass das ein guter Gegner für Martin ist, um da erstmal reinzukommen, weil er in Anführungsstrichen gerade emotional einfach sein Spiel spielen kann auf der Bühne und sich da vielleicht so ein bisschen durchkämpfen kann und vielleicht mit der emotionalen Art gegen Danny Noppert doch einfach das Publikum in diesem Spiel auf seine Seite bringen kann. Ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz geschaut zu dem zweiten Spiel zwischen Nathan Espinel und Christoph Ratajski. Die stehen in der Jahres-Average-Rangliste sehr, sehr nah beieinander. Und zwar, das ist das, was du eben ja auch schon meintest, da steht Nathan Espinel bei 95,91 Punkten und Christoph Ratajski bei 95,75 Punkten. Also es ist wirklich, wenn man auf das Jahr schaut, ein relativ ausgeglichenes Spiel. Aber gerade weil es ein Bühnenspiel ist, bei einem sehr, sehr großen Turnier, sehe ich dann Nathan Espinel noch mal ein bisschen vorne. Und in meiner Prediction würde ich jetzt mit der deutschen Brille einfach mal sagen, das Achtelfinale lautet Martin Schindler gegen Nathan Espinel.
Gut, machen wir weiter. Schauen wir mal ein Achtel weiter runter. Und da haben wir die Nummer 4 der Setzliste. Gervin Price wird spielen gegen Stephen Bunting. Das ist ein Duell, was wir vor ein paar Jahren auch beim Matchplay hatten. Und da ging es tatsächlich in der ersten Runde überraschend an Bunting. Ansonsten haben wir noch die 13 Joe Cullen gegen Mike Dedecker. Mike Dedecker, Debütant in diesem Jahr. Ja, finde ich auch interessant durchaus, wenngleich ich hier schon Price echt sehr souverän eigentlich ins Viertelfinale kommen sehe.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich gehe damit, dass Price ins Viertelfinale kommen könnte, aber ich sag's nicht so souverän. Vielleicht stelle ich hier ein bisschen eine steile These auf. In dem Spiel gegen Stephen Bunting sehe ich Gervin Price ziemlich weit vorne. Das ist, glaube ich, relativ klar. Da würdest du auch mitgehen. Alleine, wenn man auf die Averages für dieses Jahr schaut, als auch einfach für die Bühnenpräsenz und so weiter. Und in dem Spiel Joe Cullen gegen Mike Dedecker, da sage ich, ist ordentlich Überraschungspotenzial drin. Ich weiß nicht, ob du schon in unseren Podcast von letzter Woche reingehört hast. Da habe ich nämlich schon gesagt, Mike Dedecker ist für mich vielleicht der größte Underdog bei diesem Turnier als Debütant. Von vielen, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt, aber ich sage, dass ich glaube, dass Mike Dedecker nicht nur Joe Cullen hier ärgern kann, sodass es für eine nächste Runde reichen könnte. Ich glaube auch, dass es ein sehr, sehr enges Spiel mit ungewissem Ausgang gegen Gervin Price werden könnte.
Ja, okay, da gehe ich tatsächlich nicht ganz mit, weil ich glaube, erste Mal dabei und so, das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel. Das könnte reichen tatsächlich für ein Upset gegen Cullen, weil auch Cullen jetzt, glaube ich, von den 16 Gesetzten einer der Spieler ist, der wirklich mit das schwächste Jahr spielt. Zuletzt auf der European Tour mal wieder einen tiefen Run gehabt, aber ansonsten Joe Cullen dann irgendwie auch viel mit sich selbst beschäftigt gewesen. Zumindest hat er wenig Ergebnisse dann erzielen können, gerade nach der Premier League Nicht-Nominierung. Also das kann vielleicht wirklich für eine Überraschung reichen zugunsten von Mike Dedecker, aber dann, glaube ich, spätestens im Achtelfinale gegen Price wäre Endstation. Gut, wollen wir weitermachen mit 5 und 12 hier bei den Setzlisten. Rob Cross gegen Daryl Gurney und Dave Chisnell gegen Gary Anderson. Also das klingt richtig, richtig interessant. Gerade Chizzy gegen Anderson ist so vielleicht sogar das Highlight der ersten Runde. Cross gegen Gurney ist tatsächlich ein Spiel irgendwie, das gibt mir so 2018er, 2019er Vibes. Da hatten wir das ja auch mal in einem ziemlich legendären Halbfinale, wo Gurney einen Riesenvorsprung hat nicht ins Ziel bringen können. An sich, wenn ich hier so das mit anderen Erstrundenpartien vergleiche, freue ich mich darauf aber gar nicht mehr so sehr, weil ich irgendwie, Cross, Gurney sind für mich zwei Spieler, den gucke ich nicht so wahnsinnig gerne beim Spielen zu.
Ja, da gehe ich mit. Es sind beides nicht so die Spieler, wo ich sage, das absolute Highlight. Jetzt muss ich hier eine kleine lustige Anekdote mal reinschmeißen, und zwar das Spiel Cross gegen Gurney. Weiß ich noch, wo ich das geschaut habe beim World Matchplay, und zwar war das im Bus mit einigen Freunden meiner Jugendzeit auf dem Weg nach Süditalien. Unterwegs abends haben wir dieses Spiel geschaut. Es war auf jeden Fall interessant und da auf jeden Fall ein schönes Rematch jetzt. Es ist nicht das Highlight für mich hier in dieser Auslosung, aber ich würde da Rob Cross schon ja etwas vorne sehen, auch wenn Daryl Gurney zuletzt nicht unbedingt schlecht gespielt hat in diesem Jahr, glaube ich, dass Rob Cross das einfach machen wird und sich da durchsetzen wird. Und dann das zweite Spiel ist wirklich ein sehr, sehr interessantes. Dave Chisnell gegen Gary Anderson, das ist vielleicht eines der wenigen Spiele, wo ich sagen würde, da würde ich den ungesetzten Spieler tatsächlich favorisiert sehen. Dave Chisnell spielt wirklich auch kein schlechtes Jahr, aber ich sehe Gary Anderson noch dieses kleine bisschen weiter vorne. Und ich glaube, dass er hier auch wieder mal richtig für Furore sorgen kann bei diesem Turnier. Oder wie siehst du das?
Ja, sehe ich auch so, weil er natürlich eine ganz andere Form jetzt hat als vor einem Jahr. Er hat sich zurückgekämpft, er hat einen guten World Cup gespielt. Er war da derjenige, der Team Schottland durchgezogen hat. Das war nicht Peter Wright, das war wie erwartet Gary Anderson, muss man sagen. Gegen Chizzy Ich habe einfach Bock auf so ein richtig puristisches Darts-Match, ne? Und das werden die beiden uns garantiert geben. Ich glaube, dass das aber natürlich auch ein Vorteil sein kann für Gary Anderson. Chizzy wird keiner sein, der damit irgendwelchen Maxien hantieren wird. Und das kommt dann, glaube ich, eher Gary Anderson zugute. Und am Ende wird er das Ding knapp gewinnen. Das wäre tatsächlich mein Call. Und dann hätten wir natürlich einen nächsten Leckerbissen mit Cross gegen Anderson im Achtelfinale. Also das hat schon Potenzial alles.
Das wäre schon ein sehr, sehr cooles Draw. Und man muss aber auch sagen, Chisnell gegen Anderson, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Spiel. Willst du mal, ich will dich hier nicht vorführen in deinem eigenen Podcast, aber möchtest du mal raten, wie weit die beiden in der Jahres-Average-Rangliste auseinanderliegen?
Platzierung oder Average?
Average, den Average.
Also wir hatten eben schon, was war es, Espinel Ratajski, die fast...
Da waren es 0,16 war es eben zwischen
Espinel
und Ratajski.
Okay, dann ist es hier, wenn du schon so fragst, 0,09.
Ah, fast 0,03 ist es sogar nur. Sie teilen sich die Plätze 10 und 11 mit 96,36. Ach, ich habe mich verlesen. Du bist doch besser dran. Es sind 13 Punkte, 0,13 Punkte im Unterschied. 96,36 und 96,23. Also 0,13 Punkte im Unterschied. Das ist aber wirklich nicht viel. Also es spricht dafür, dass dieses Spiel ein enges Spiel werden wird. Ein Spiel auf Augenhöhe. Aber ich sehe ebenso wie die Rangliste Gary Anderson das eine kleine Mühe weiter vorne.
Es spricht tatsächlich auch insgesamt für Colin Lloyd, der hier als Losfee fungiert hat, ne? Also, dass er hier tatsächlich die Paarung Espinel-Ratajski und Chisnell gegen Anderson gezogen hat, ist natürlich für eine erste Runde Matchplay fantastisch, ne? Also, gerade diese engen Partien, dann haben wir beim Matchplay diese Besonderheit, dass man eben diese Tour-Clear-Leg-Regel dort noch hat, bis zum 13 oder 12:12, dann würde dann eben ein Entscheidungsleg stattfinden. Also, das verspricht sehr, sehr interessant zu werden schon in der ersten Runde. Gut, dann gehen wir jetzt in die untere Turnierhälfte. Die wird angeführt von der Nummer 2, immer noch die Nummer 2 der Welt, Peter Wright. Er wird spielen gegen Andrew Gilding. Und dann haben wir die 15, Ryan Searle gegen Raymond van Barneveld. Ein sehr, sehr interessantes Segment im Draw. Auch hier muss man das sagen, aber aus anderen Gründen, weil, ganz ehrlich, also für einen Spieler wie Raymond van Barneveld, der hier erstmals seit Jahren wieder zum Matchplay kommt, ist das ja eine absolute Traumauslosung. A, bekommt er Ryan Searle in der ersten Runde? Ich würde sagen, da ist was möglich. Und dann Wright, Gilding, also Andrew Gilding wird sich das Gleiche sagen wie Barney. Peter Wright ist wahrscheinlich der Spieler von den Top 16, den du am ehesten ziehen wolltest. Also eine Riesenchance für die Ungesetzten in diesem Segment.
Ja, definitiv. Also ich glaube schon, dass sich Raymond van Barneveld da was ausmalen wird in diesem Draw. Und selbst wenn man dann auch nochmal weiterschaut, ich will es nicht zu sehr vorweggreifen, aber danach kommt dann auch kein Michael van Gerven, kein Gervin Price und so weiter, sondern ein Draw, was vielleicht auch noch etwas machbarer ist. Aber in diesem Draw, ja, also ich sag mal so, Peter Wright ist die ganz große Ungewisse in diesem Segment des Draws. Wenn Ricardo sich noch auf den letzten Metern für das World Matchplay qualifiziert hätte, wäre das tatsächlich auch mein Favorite-Los in der ersten Runde gewesen gegen Peter Wright, weil es halt einfach relativ ungewiss ist. Also Peter Wright, ja, ist da irgendwie, da kann halt alles kommen, von 85 bis 105, muss man sagen. Es bleibt ungewiss. Ich glaube, hier ist für Andrew Gilding was drinne. Ich würde sagen, Andrew Gilding gewinnt dieses Spiel gegen Peter Wright, wenn er einfach in seiner stoischen Art und Weise sein Spiel dort durchspielt. Und dann sehe ich in der aktuellen Form tatsächlich Raymond van Barneveld auch ein kleines bisschen vor Ryan Searle. Und wie du es schon gesagt hast, für Raymond van Barneveld kann hier wirklich was gehen in diesem Draw.
Es ist generell natürlich ein Turnier, was Raymond van Barneveld deutlich mehr entgegenkommt. Also er ist einfach ein Spieler, der Probleme hat, wenn er mehrere Spiele an einem Tag bestreiten muss, über dann irgendwie einen ganzen Tag, wie es dann beim Finaltag der European Tour der Fall ist zum Beispiel, oder dann eben bei jedem Proto-Event, da sieht man ja auch immer häufig bei ihm, dass er häufig dann irgendwie mit 100er Average in den Tag kommt und dann auf einmal hat er dann ein 80er Spiel drin, ne? Und es ist dann eben für ihn deutlich zuvorkommend, wenn er tatsächlich sich auf ein Spiel an einem Abend konzentrieren darf. Das haben wir beim Grand Slam zuletzt wirklich in Rheinkultur erlebt. Ne? Da ist er richtig gut durchmarschiert durch diese anstrengende Woche, aber das liegt ihm mehr. Ne? Also auch gerade mit seiner Diabeteserkrankung und so. Also das ist tatsächlich eine Möglichkeit, hier auch mindestens ins Viertelfinale zu kommen. Das wäre jetzt keine Sensation.
Ja, du sprichst es gerade an, sonst hätte ich es noch getan. Die Diabeteserkrankung ist da, glaube ich, ein sehr, sehr großer Faktor. Wenn dir dann einfach der Blutzuckerspiegel absackt und du dann nicht wirklich dich mehr konzentrieren kannst und deine Leistung bringen kannst. Deswegen sind ja auch immer diese Leistungsunterschiede teilweise an einem Tag zu erklären. Es gibt Sportler auch in anderen Sportarten, die da sehr, sehr gut mit umgehen können, wie zum Beispiel in Alexander Zverev im Tennis. Aber bei Raymond van Barneveld ist das immer so eine gewisse Unbekannte. Und wenn er hier immer nur ein Match pro Tag hat und das bei einem Turnier, wo er sich, glaube ich, richtig drauf freut, denn wenn du dich erstmal in der Weltrangliste wieder von hinten nach vorne arbeitest, dann ist die World Matchplay Qualifikation ja schon ein großes Highlight für ihn in seiner jetzigen Position, wo er dann, glaube ich, jeden Tag voll motiviert reingehen wird und das wirklich sehr, sehr ernst nehmen wird. Und ich glaube, in dieser Turnierhälfte ist wirklich was drinne für Raymond van Barneveld. Nicht nur bis ins Achtelfinale, sondern vielleicht auch noch ein bisschen weiter.
Er hat mir zuletzt tatsächlich auf der European Tour auch richtig gut gefallen. Man muss jetzt aber natürlich auch sagen, Ryan Searle ist jetzt auch kein Spieler, den man im Vorbeigehen schlägt. Ich würde sagen, das ist ein 50-50-Match, ne? Und da kann auch Searle knapp durchkommen. Und dann hat hier Ryan Searle auch einen wahnsinnig guten Turnierbaum, um tatsächlich hier Viertelfinale oder vielleicht sogar noch mehr zu erreichen. Ob es dann noch weitergeht für denjenigen, der durch dieses Segment kommt, das entscheidet sich auch zum Beispiel an...
Ja, also natürlich Andrew Gilding, ne? Major-Sieg, ist eigentlich klar.
Andrew Gilding, genau. Der kann es natürlich auch hier wieder machen. Er hat ja nach den UK Open Großes angekündigt, dass er jetzt alle Dinger gewinnen wird mit einem leicht verschmitzten Grinsen, sagen wir es so. Also es ist für alle Spieler in diesem Achtel eine super Auslosung gewesen und es kann tatsächlich dann auch noch weitergehen, denn es fehlt eben ein Michael van Gerven, Michael Smith, Gervin Price in diesem Viertel. Es ist das einzige Viertel logischerweise ohne die genannten Top 3. Und wir haben jetzt die 7, Johnny Clayton, der wird spielen gegen Gabriel Clemens, und die 10, Dimitri Vandenberg gegen Ross Smith. Vielleicht zunächst der Blick auf die Partie mit deutscher Beteiligung. Clemens gegen Clayton. Das ist irgendwie so ein Spiel, ich glaube, Johnny Clayton ist so einer der schwierigsten Gegner in einer ersten Runde, weil der wird niemanden unterschätzen, der wird einfach seinen Stiefel runterspielen, befürchte ich, und wird dann am Ende relativ souverän durchkommen.
Ja, was soll ich dazu sagen, ohne mich hier unbeliebt zu machen? Ich glaube, das ist ein unwahrscheinlich schweres Spiel und ein unwahrscheinlich schweres Auftaktlos für Gabriel Clemens hier gegen Johnny Clayton. Da wäre, glaube ich, ihm jeder Gegner aus dem vorhergegangenen Draw eben gerade lieber gewesen. Ich sehe natürlich immer das Potenzial für Gabriel Clemens. Das hat er gerade auch bei der WM gezeigt, dass er das kann, dass er tendenziell jeden schlagen kann, auch auf eine lange Distanz. Das wissen wir alle, auch vor TV-Kameras auf der großen Bühne. Ich würde es natürlich mit der deutschen Brille hoffen, aber gegen Johnny Clayton ist es wirklich nicht einfach. Die beiden stehen ja zwischen 4,5 und 5 Punkten in der Jahres-Average-Rangliste voneinander entfernt zugunsten von Johnny Clayton. Johnny Clayton spielt eigentlich ein sehr konstantes und gutes Jahr und das ist, glaube ich, auch ein Mann, der in der ersten Runde voll da ist, auch auf die Doppel und da wenig Fehler machen wird. Also ich glaube, das ist kein so einfaches Auftaktlos. Wenn die sich später im Laufe des Turniers getroffen hätten, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber gerade zum Auftakt eines Turniers ist Johnny Clayton immer wieder schwierig zu spielen. Also sehe ich den Waliser hier leider etwas vorne. Und dann Dimitri Vandenberg gegen Ross Smith ist auf jeden Fall wieder ein sehr interessantes Spiel. Das ist in meinen Augen relativ ausgeglichen mit einem kleinen Vorteil von Dimitri Vandenberg aufgrund der letzten Form. Kurve über die letzten Wochen, nicht unbedingt der letzten Monate, aber insbesondere der letzten Wochen. Und ich glaube, dass hier das Achtelfinale dann Johnny Clayton gegen Dimitri Vandenberg heißen wird.
Würde ich mitgehen. Ich glaube auch, dass Dimitri Vandenberg mit Ross Smith eigentlich ein gutes Los bekommen hat, denn in meinen Augen Ross Smith tatsächlich jetzt ein Spieler, der jetzt nach seinem sehr, sehr überraschenden EM-Titel auch gar nicht mehr so viel gezeigt hat. Ne? Also teilweise dann auch ein bisschen unlucky raus, wenn ich an dieses Match gegen Dirk van Dijvenbode bei der WM zurückdenke. Aber in den letzten Monaten habe ich jetzt nicht so viele große Ergebnisse von Ross Smith vernommen. Er war ja auch ein Spieler, der sich Chancen ausgerechnet hatte, in die Premier League einzuziehen. Damit wurde es dann aber nichts und seitdem, ja, war da halt nicht mehr so viel von ihm zu sehen. Dimitri Vandenberg gegen Ross Smith, da glaube ich also an den Belgier und ich glaube eben auch, dass Johnny Clayton tatsächlich eine zu hohe Hürde ist für Gabriel Clemens. So hätten wir dann Clayton gegen Dimi. Das allerdings, sollte es dazu kommen, wäre sehr, sehr interessant, weil extrem eng. Also da weiß ich überhaupt nicht, wer das dann machen sollte. Man kann natürlich jetzt auch noch argumentieren, Dimitri Vandenberg und sein Lieblingsturnier, ne, das ist zweifellos das Matchplay. 2020 hier den ersten Major-Sieg geholt und 2021 im Finale gewesen.
Ja, wir hatten von Ross Smith, ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut, also ich sag's mal lieber gleich vorweg, ein Halbfinale in Sindelfingen auf der European Tour. Zuletzt, aber ansonsten hast du natürlich recht, das Jahr bislang ist nicht das, was er im letzten Jahr gespielt hatte, nach seinem Major-Sieg, wo ich ihn auch deutlich stärker wahrgenommen hatte als jetzt gerade. Es ist natürlich immer wieder was drinne, aber ja, ich sehe Dimitri Vandenberg hier trotz dessen ein wenig vorne und glaube, dass sich letztendlich aber in diesem Turniersegment Johnny Clayton durchsetzen wird.
Dann gehen wir jetzt ins letzte Turnierviertel. Das wird angeführt von der Nummer 3 der Welt, aber vom, ja, ich denke, wir sind uns einig, aktuell besten Spieler. Michael van Gerwen, wird er tatsächlich seine Form aus Warschau auch nach Blackpool bringen? So viel bräuchte er gar nicht, um zumindest mal die erste Runde zu überstehen. Es wird gehen gegen Brendan Dolan. Das ist auch eine Wiederholung vom Matchplay-Erstrundenmatch, ich meine vor 2 Jahren. Und dann haben wir die 14 der Welt, Damon Hatter gegen Josh Rock. Also zweite Runde, Van Gerwen gegen Hatter oder Rock, das könnte schon sehr, sehr lecker werden. Aber in der ersten Runde, da sehe ich für Brendan Dolan keine Chance.
Ja, also in der zweiten Runde könnte es auf jeden Fall krachen. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses Segment des Turniers grün angemalt werden wird, wie die WM-Bühne. Also ich sehe Michael Van Gerwen hier schon mit Abstand als stärksten Spieler, der sich da auch durchsetzen wird. Ich glaube nicht, dass Brendan Dolan da viel mitzureden haben wird in diesem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Und ja, bei Damon Hatter gegen Josh Rock ist in meinen Augen was drinne. Ich bin eigentlich ein sehr großer Damon Hatter-Sympathisant und warte nur sehnsüchtig darauf, dass er endlich seine gute Form vom Floor auf die große Bühne bringen kann, weil da tatsächlich noch eine sehr, sehr große Diskrepanz ist. Dementsprechend würde ich Josh Rock einfach aufgrund seiner Bühnenpräsenz hier ein bisschen weiter vorne sehen. Aber wenn Damon Hatter auch nur ansatzweise das spielen kann, was er auf dem Floor spielt, dann haben wir hier ein richtig hochklassiges und enges Spiel. Aber trotzdem glaube ich, am Ende setzt sich in diesem Teil des Turnierbaums Michael van Gerwen durch.
Da gehe ich mit. Ich glaube, die größte Gefahr für ihn könnte sein, dass sich ein Josh Rock in so einen totalen Tunnel spielt, wenn es zu diesem Achtelfinale Van Gerwen gegen Rock kommen sollte. Also ich denke, dieses Szenario müssen wir schon noch beachten. Also das halte ich tatsächlich nicht für komplett ausgeschlossen. Josh Rock ist ein Spieler, der kann jeden Gegner mal für, ich sag mal, 10 Minuten hinter den Scheffel stellen. Und dann würde es auch für Michael Van Gerwen, sollte er erstmal damit 2-3 Legs in Rückstand sein, auch schwierig. Ich glaube, wahrscheinlich ist aber, dass Michael Van Gerwen hier natürlich weit kommt in diesem Turnier. Und das würde dann im Viertelfinale möglicherweise zu einem niederländischen Duell kommen oder zu einem Duell mit der Nummer 6 der Welt. Und da sprechen wir jetzt über die letzten beiden gesetzten über Luke Humphries, die 6 der Welt, er wird spielen gegen Josse de Sousa und die 11 der Welt. Dirk van Dijvenbode gegen Kim Huybrechts. Van Dijvenbode, Huybrechts, da klingelt's. Das war doch beim World Cup quasi auch ein Duell. Holland gegen Belgien, da haben die Belgier gewonnen. Jetzt also hier das Rematch im Einzel sozusagen. Und vor allen Dingen, ganz interessant ist, ja, wenn Humphries gewinnt und Van Dijvenbode gewinnt, dann haben wir die Neuauflage von der European Tour zuletzt. Das wäre natürlich auch ein richtig dickes Ding.
Ja, ich denke mal, dass wir diese Wiederauflage des European Tour Finals bekommen werden. Ich sehe Luke Humphries da schon momentan formtechnisch natürlich deutlich vor Josse de Sousa, ebenso wie ich Dirk van Dijvenbode vor Kim Huybrechts sehe. Wären jetzt Danny Noppert und Dimitri Vandenberg noch mit dabei, wäre das vielleicht was anderes, aber da sehe ich Dirk van Dijvenbode einfach als den stärkeren Spieler im Moment als Kim Huybrechts an. Und dann, ja, in diesem Spiel Luke Humphries gegen Dirk van Dijvenbode kann noch wieder alles passieren. Also ich glaube, Dirk van Dijvenbode wird da extra motiviert sein nochmal, um diese Niederlage wieder wettzumachen, von der er ja echt etwas gebrochen war, wie man es ihm angesehen hat. Aber formtechnisch würde ich persönlich mit Luke Humphreys gehen in diesem Turniersegment, der jetzt zuletzt einfach wirklich gute Leistungen gezeigt hat und auch auf der European Tour sich zuletzt diesen Titel sichern konnte.
Ich würde sagen, aus Van Gerven Sicht wäre es gut, wenn Dirk durch dieses Segment kommt, weil Dirk sehe ich bei aller Liebe nicht in einem so langen Match Best of 31 Legs gegen Michael Van Gerven durchkommen. Bei Van Gerven gegen Humphreys fände ich es deutlich interessanter im Viertelfinale.
Mhm.
Und alles in allem muss ich jetzt aber sagen, also ja, Van Gerven ist der Spieler, den es zu schlagen gilt. Das gilt nicht nur für dieses Turniersegment, das gilt für dieses gesamte Event. Jetzt, wo wir einmal alle Spieler durchgegangen sind, also wen hast du denn am ehesten auf dem Zettel? Es kann ja auch vielleicht nur so ein Gefühl sein, der Michael Van Gerven den Titel in Blackpool wird streitig machen können.
Und zwar der Mann, der Michael Van Gerven im Finale den Titel streitig machen wird, kommt aus England und jetzt darfst du einmal raten. Wer ist es? Wen habe ich auf der Rechnung, wer ihm den Titel streitig macht?
Ich tippe, es ist die 9 der Setzliste Nathan Aspinall.
Ja, da hast du wieder einmal recht. Du bist ein großer Dartkenner. Ich glaube, es ist Nathan Aspinall, der gegen Michael Van Gerven in diesem Finale hier die Nase vorn haben wird. Ich sehe das wieder so ein bisschen so, dass Michael Van Gerven in dem Turnier bis zum Finale das Maß aller Dinge ist und eventuell gewinnt er das Turnier auch und dann wäre auch alles in der Norm, sag ich mal, wie es eigentlich abzusehen ist. Aber ich habe irgendwie im Gefühl, aufgrund der Form, aufgrund der Bühnenpräsenz, aufgrund des Draws, dass Nathan Aspinall hier seinen zweiten Major-Titel einfahren wird beim World Matchplay. Und sehe ihn da in einem starken Finale gegen Michael Van Gerven, wo er jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt mit einem großen Rückstand in das Finalspiel startet und sich dann erst am Ende rankämpfen muss, sondern vielleicht von vornherein gleich ein besserer Kontrahent ist und dieses Turnier auch gewinnen kann. Aber zuzutrauen ist es natürlich auch noch Gervin Price, muss man auf jeden Fall nennen. Ich denke, wenn man sich das Draw anschaut, muss man auch einen Gary Anderson mitnennen. Und einen Michael Smith muss man sowieso immer nennen. Das ist natürlich klar. Das sind so für mich die Spieler, unter denen es entschieden wird. Ja, ich sag mal so, der formstärkste Spieler ist natürlich Michael Van Gerven. Bei allen anderen ist es möglich. Aber mein Geheimtipp wäre Nathan Aspinall. Was sagst du dazu? Oder hast du jemand ganz anderen auf der Rechnung?
Nee, Aspinall sehe ich auch tatsächlich weit kommen. Ich sehe ihn tatsächlich in einem Viertelfinale gegen Michael Smith sogar gewinnen. Also ich glaube, der Bully Boy ist kein Mann, der das Matchplay gewinnen wird. Das traue ich ihm gerade irgendwie nicht zu. Er wird im Viertelfinale gegen Aspinall ausscheiden und Aspinall bekäme es dann, ja, vielleicht mit Gary Anderson zu tun, glaube ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass Gary Anderson jetzt so einen tiefen Run hat. Ich glaube dann eher an Gervin Price.
Mike De Decker.
Mike De Decker, genau. Mike De Decker, der uns alle überraschen wird bei seinem Debüt. Nee, aber im Ernst, ich glaube an Gervin Price. Ich glaube, das Event in Warschau war jetzt zur richtigen Zeit nochmal so ein kleiner Schuss vor den Bug. Das schärft die Sinne. Price, ein Spieler, der mal wieder gesagt hat auch, er kann sich einfach viel besser motivieren, wenn es richtig um was geht und wenn es dann um Preisgeld für die Rangliste geht. Das ist jetzt natürlich der Fall. Und dementsprechend, ich glaube, an Halbfinale Price Aspinall würde dann da einfach mal Price knapp vorne sehen. Und dann hätten wir mutmaßlich genau dasselbe Finale wie im Vorjahr, wieder Price gegen Van Gerven. Wäre natürlich ein bisschen langweilig. Deswegen, also ich könnte mich auch damit anfreuen, wenn Josh Rock jetzt irgendwie Michael Van Gerven überrascht im Achtelfinale. Und ich würde auch so weit gehen, dass es mir tatsächlich schon fast ein bisschen zu viel MVG-Hype jetzt ist. Ne? Also war jetzt ein Megaturnier. Es ist aber trotzdem natürlich jetzt eine Zeit gewesen davor, wo er jetzt viel auch nicht spielen konnte. Das ist dann auch häufig so, wenn jetzt wieder alles sich auf Michael Van Gerven stürzt. Das hatten wir jetzt jahrelang nicht. Vielleicht ist das dann gerade der Moment, wo es dann am Ende für ihn nicht reicht zum Turniersieg.
Also ich kann ja mal auch nochmal meinen Tipp jetzt ein bisschen spezifizieren. Und zwar sehe ich Nathan Aspinall in das Halbfinale nicht gegen Michael Smith, sondern gegen James Wade einziehen, also quasi im Viertelfinale. Und dann zieht er über den Weg in das Halbfinale ein, spielt dort gegen Gervin Price, da würde ich mitgehen. Und in der unteren Turnierhälfte glaube ich an ein niederländisches Halbfinale, bestehend aus Michael van Gerven und Raymond van Barneveld. Du nickst schon so schön. Und ja, dann glaube ich, dass das Finale halt daraus Espinel gegen van Gerven heißen wird. Und ja, du hast gesagt, der van Gerven Hype ist sehr, sehr groß im Moment. Natürlich auch spielerisch begründet. Es fehlt nur noch, dass Winmau jetzt die Zahnspange im MVG-Design rausbringt. Aber ich glaube, dass ich halt, wie gesagt, Nathan Espinel in einem ja, leistungstechnisch starken Finale gegen Michael van Gerven durchsetzen wird und wir ihn hier zum zweiten Mal bei einem Major als Gewinner küren werden.
Ja, soweit also unsere Calls. Ich bleibe am Ende dann bei der Neuauflage des Vorjahresfinals, sage aber auch jetzt nicht van Gerven, sondern sage Price. Also diesmal macht es der Iceman, der wird World Matchplay Champion. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze ausgehen wird am Ende. Bevor wir jetzt die Folge beschließen, würde mich aber noch etwas interessieren, und zwar, du hast eben Ricardo natürlich angesprochen. Er ist hauchzart jetzt an der Matchplay-Teilnahme vorbeigeschrammt als 17. in der Pro Tour Order of Merit. Da hat nicht viel gefehlt auf Kim Halbrechts. Hattest du jetzt danach schon Kontakt mit ihm? Wie groß war die Enttäuschung? Kannst du vielleicht da ein bisschen was erzählen?
Wir haben da jetzt noch nicht explizit drüber gesprochen seitdem, aber ich denke mal, dass er das, wie er das vorher auch schon gesagt hat, oder ja, dass er das sehr, sehr gut einordnen kann und halt sagen würde, das wäre jetzt ein Bonus gewesen. In diesem Jahr sind die beiden Ziele für sich, für ihn, wie er das auch hier im Podcast, glaube ich, schon mal gesagt hat oder wie wir das auch am Anfang des Jahres besprochen haben, ist halt Tourkarte halten und WM-Qualifikation. Das sind die beiden großen Ziele. Das sind die beiden Ziele, die er, so wie es jetzt gerade ausschaut, wirklich gut schaffen und erreichen wird. Und das World Matchplay wäre eine absolute Bonifikation dazu gewesen. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch nicht explizit darüber gesprochen, aber ich glaube nicht, dass er jetzt darüber irgendwie gebrochen ist oder sowas, dass er es in diesem Jahr nicht geschafft hat. Für das nächste Jahr wird das auf jeden Fall eines der Ziele sein, sich dann mit einer konstant guten Form für das World Matchplay zu qualifizieren. Und in diesem Jahr wäre es natürlich Bonus gewesen, aber das weiß er selber auch.
Genauso wäre eine Grand Prix-Teilnahme Bonus, nehme ich an, dass das genau darunter fällt. Da finden ja jetzt noch ein paar Proto-Events statt. Wäre auch ein Stichwort, um jetzt am Ende der Folge nochmal ganz kurz über das Geschehen bei den Players Championships in dieser Woche zu sprechen. Wir haben heute am Montag ein Turnier, was gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme noch läuft. Da müssten jetzt gerade die Viertelfinals laufen. Alle Deutschen sind aber schon längst raus. Ricardo auch in der ersten Runde gegen Kellen Ritz im Decider rausgegangen. Morgen haben wir dann noch ein Players Championship Event und ja, dann geht's am Samstag ja mit dem World Matchplay weiter. Ist irgendwie so eine gestückelte Woche. Wir haben dann am Freitag auch den Auftakt ins vorletzte Development Tour Wochenende. Also irgendwie von allem etwas und man hat so eine leichte Reizüberflutung.
Ist auf jeden Fall ganz interessant, weil du jetzt gerade nochmal die beiden Proto-Turniere ansprichst, die jetzt gerade live laufen. Es sind auf jeden Fall ein paar Namen dort noch am Start im Viertelfinale, über die wir hier heute schon gesprochen haben. Also mit Luke Humphreys und Johnny Clayton oder halt auch jetzt wieder ein Spiel, wo wir beide Spieler beim World Matchplay nicht vorne gesehen haben. Und da haben wir hier ein Spiel mit Dave Chisnall gegen Joe Cullen, wo die nach 4 Legs bei 113 und 117 stehen. Also vielleicht liegen wir mit unseren Tipps ja doch ein klein wenig falsch. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Und die Development Tour ist ganz richtig, findet jetzt am Wochenende statt, von Freitag bis Sonntag in der gleichen Halle, wo jetzt gerade die Pro Tour stattfindet. Ja, Development Tour, wenn ich da kurz so einhaken darf, ist natürlich für mich oder für uns vom Dartcoach auch immer sehr interessant, weil wir da einige Spieler mit am Start haben. Dieses Mal fliegen drei Spieler bei uns und aus dem Team mit rüber und wir werden bei uns, falls ich diesen Werbeblock ganz kurz einfügen darf, einen On-Tour-Podcast wieder einmal machen, bei uns ein Podcast Behind the Board, und zwar über das komplette Wochenende begleiten uns quasi die Spieler aus ihrer Sichtweise bei diesem Turnier, also quasi von der Anreise mit den ganzen Hintergründen und bei den einzelnen Turnieren und so weiter und so fort, nehmen die quasi den Zuhörer mit in die Halle. Ist ganz interessant, wer ein bisschen Bock hat, Einblicke zur Development Tour zu bekommen, wer vom Dart schon nicht genug bekommt beim World Matchplay. Genau, das ist so das, was für mich jetzt oder für uns in erster Linie bei diesem Wochenende ansteht.
Ja, kann man sich ja auch zwischen den Matchplay-Übertragungen, die ja dann immer abends stattfinden, bis auf Sonntagnachmittag, da gibt es auch eine Nachmittagssession, mal geben. Erzähl noch ganz kurz, welche drei sind jetzt von euch am Start in England?
Marvin Koch, Jonas Aplowski und Niklas Menz fliegen bei uns aus dem Team jetzt hin. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was so gehen wird.
Ja, auf jeden Fall. Also ist tatsächlich auch ein wichtiges Wochenende, weil sich die Development Tour jetzt auch, wie gesagt, dem Ende nähert. Also insgesamt jetzt eine hochspannende Zeit, die auch immer so rund um die Matchplay-Zeit tatsächlich eingeläutet wird. Jetzt ist tatsächlich fast jedes Turnierwochenende so richtig wichtig und anders als jetzt zum Beispiel das letzte, wo es natürlich mit dem Poland Darts Masters dann so ein schönes Showturnier gibt, was jetzt aber an sich ja nicht so wirklich... ja, das größte Ding des Jahres ist. Ne? Das ist natürlich jetzt mit dem Matchplay und den ganzen Majors, die da jetzt anstehen, ganz anders. Wir haben ja übrigens auch noch am 23. Juli, wenn dann abends das Finale vom World Matchplay stattfindet, auch noch das Women's World Matchplay. Also das ist sicherlich dann auch interessant. Da werden wir dann auch noch drüber sprechen in der nächsten Folge. Wir werden aber sicherlich auch noch während des Matchplays eine Folge einstreuen. Das ist der Plan. Super, dann danke ich dir, Micha, für diese Unterstützung auch in dieser Folge. Das hat Spaß gemacht und wir melden uns hier bei Checkout, der Darts Podcast powered by Sport1, dann bald wieder. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.